Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der scheidende Verfassungsschutzpräsident Fromm hat eine schwere Niederlage der deutschen Sicherheitsbehörden eingeräumt. Sie hätten im Kampf gegen den Rechtsterrorismus versagt, erklärte der 63-Jährige vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Neonazi-Mordserie. Konkret räumte Fromm Fehler bei den Ermittlungen gegen die Terrorgruppe NSU ein. Seinen Mitarbeitern warf er vor, sie hätten ihn so wörtlich hinters Licht geführt und versucht, die Vernichtung von Akten zu vertuschen.
Wenige Tage nach dem angekündigten Rückzug. Heinz Fromm soll dem Untersuchungsausschuss erklären, warum auch der Verfassungsschutz bei den Ermittlungen zur NSU-Mordserie versagt hat. Fromm gibt offen Fehler zu und verbirgt auch nicht seine ganz persönliche Enttäuschung.
Er hat gesagt, wir haben die Gefahren unterschätzt des Rechtsextremismus, des Rechtsterrorismus. Wir haben borniert, diesen Begriff hat er gebraucht, vielleicht sogar immer in eine Richtung geguckt. Ich sage, man hat schematisch, bürokratisch gearbeitet.
Nicht aber bei der Aktenvernichtung. Fromm bestätigt, beim Verfassungsschutz wurde es mit den vorgeschriebenen Löschfristen nicht ganz so genau genommen, Daten eher zufällig vernichtet. Das hatte auch sein Referatsleiter dem Ausschuss in geheimer Sitzung schon erklärt. Warum der selbst die Akten direkt nach Bekanntwerden der Mordserie geschreddert hat, dazu von ihm keine Aussage.
Offensichtlich ist aus Dilettantismus der Referatsleiter dann so weit gegangen, diese sensiblen Akten zu einem sensiblen Zeitpunkt zu vernichten.
Es erstaunt mich schon, dass in einem Amt, welches die Verfassung schon im Namen trägt, der Datenschutz offensichtlich überhaupt keine Rolle spielt.
Es ist ein Unding, dass es kein geordnetes Verfahren für die Aktenvernichtung und für die Aktenlöschung gegeben hat.
Ganz deutlich werden in der Befragung auch die Probleme zwischen Polizei und Verfassungsschutz, zwischen Ländern und Bund. Fromm sagt, dass Informationen besser ausgetauscht werden müssten. Bisher wird offensichtlich kaum miteinander gesprochen.
Das ist das Gegenteil einer Kooperation. Das ist das Gegenteil von Zusammenwirken. Das ist nachgerade haarsträubend.
Auch der Untersuchungsausschuss macht jetzt erst einmal Sommerpause, hält sich aber bereit, sollten Sondersitzungen nötig werden.
Zu den Erkenntnissen aus der heutigen Sitzung des Untersuchungsausschusses, jetzt live aus Berlin, Reinhard Becker.
Wenn der scheidende Präsident des Verfassungsschutzes vor dem Untersuchungsausschuss bekennt, dass er sich von seiner eigenen Behörde getäuscht fühlt, zeigt das, wie schwerwiegend die Pannen, wie groß die Versäumnisse bei der Bekämpfung des Rechtsterrorismus sind. Es herrschte heute parteiübergreifende Einigkeit bei den Obleuten im Ausschuss, dass die Sicherheitsarchitektur Deutschlands dringend reformbedürftig ist, dass Veränderungen beim Verfassungsschutz schnell auf die politische Tagesordnung gehören. Die komplette Abschaffung des Dienstes fordert bisher allerdings nur die Linke. Noch Verfassungsschutzpräsident Fromm sprach heute auch über politische Fehler, bezeichnete es als falsch, dass der damalige Bundesinnenminister Schäuble 2006 die Abteilungen gegen Rechts- und Linksextremismus zusammenlegen ließ. Er habe stets davor gewarnt. Schäuble soll vom Untersuchungsausschuss übrigens auch noch befragt werden nach der Sommerpause. Und damit zurück zu Thorsten Schröder.
Volkswagen und Porsche schließen sich schneller zusammen als erwartet. Voraussichtlich zum 1. August will Volkswagen das Automobilgeschäft von Porsche übernehmen. VW zahlt rund 4,5 Milliarden Euro und überträgt zudem eine Aktie. Damit nutzt der Konzern eine Regelung im Steuerrecht. Da der Kauf jetzt als Umstrukturierung ausgewiesen werden kann, vermeidet VW eine Milliardensteuerlast.
Es ist das Ende eines Machtkampfes. Ab August sollen Porsche Sportwagen unter dem Dach von VW gebaut und verkauft werden. Das Ganze 2 Jahre früher als geplant. Porsche wird damit 11. Marke des VW-Konzerns.
Volkswagen und Porsche gehören zusammen. Davon waren und davon sind wir seit langem überzeugt. Jetzt ist der Weg endgültig frei für eine gute gemeinsame Zukunft.
VW ist bereits mit 49,9% am Automobilgeschäft von Porsche beteiligt. Jetzt kommen die fehlenden 50,1% dazu. Die Porsche AG wandert damit komplett unter das Dach von VW. Im Gegenzug bekommt die Porsche Dachgesellschaft, die Porsche SE, von VW 4,46 Milliarden Euro sowie eine einzige VW-Stammaktie. VW deklariert das als Umstrukturierung und zahlt anstatt geschätzter 1,5 Milliarden Euro nun rund 100 Millionen Euro Steuern. Ein legaler Schachzug, möglich durch das Umwandlungssteuergesetz.
Wir haben diese Grundlage erst seit Ende des Jahres 2011. Da ist dieser Erlass wirksam geworden auf belastbarer Basis und auf der haben wir dann die Transaktion aufgebaut.
Am 1. August will VW die Porsche-Anteile komplett übernehmen.
Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins für die Eurozone auf ein Allzeittief gesenkt. Der Satz, zu dem sich Banken und Sparkassen bei der Zentralbank mit Geld versorgen können, liegt jetzt bei 0,75%. Vorher betrug er 1%. EZB-Präsident Draghi begründete den Schritt mit der schwachen Konjunktur in zahlreichen Euro-Ländern.
Er hat heute Geschichte geschrieben, Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank. Zum ersten Mal seit ihrem Bestehen senkte die Notenbank den Leitzins unter 1% auf jetzt 0,75%. Das ist rekordtief. Mit der Maßnahme will die EZB die schwer angeschlagene Konjunktur vor allem in den südeuropäischen Ländern ankurbeln. Die Risiken, dass sich die Wirtschaft weiter abschwächt, bleiben hoch. Die massiven Spannungen an den Finanzmärkten vieler Euro-Staaten dürften die Konjunkturentwicklung weiter dämpfen. Auch die Energiepreise werden mittelfristig vermutlich weiter steigen. Viel wichtiger, die Notenbank hat heute auch den Zinssatz für Übernachteinlagen auf Null gesenkt. Damit will sie erreichen, dass Banken ihr Geld nicht mehr bis zum nächsten Tag bei der EZB parken, sondern an Unternehmen weitergeben. Volkswirte sehen die Maßnahmen verhalten positiv.
Die Zinssenkung selber wird nur ein kleiner Schritt sein, diese konjunkturelle Schwäche zu begleiten. Wir haben auf der anderen Seite große Kreditlasten aus der Vergangenheit, die abgearbeitet werden müssen. Und wir haben die Unsicherheit aus dem Euro.
Das ist auch der Grund, weshalb sich die Anleger an der Börse wenig euphorisch zeigten und die Kurse nachgaben.
Mit den heutigen Maßnahmen will die Europäische Zentralbank die Banken dazu verleiten, das viele Geld, das sie in die Märkte gepumpt hat, endlich an die Unternehmen weiterzugeben, damit diese investieren und die Konjunktur wieder ankurbeln. Ob das gelingt, ist fraglich. Mehr als eine Beruhigungspille dürfte das Ganze wohl nicht sein.
Einschätzungen und weitere Hintergründe zur Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank finden Sie auf tagesschau.de. Das Bundeskartellamt hat hohe Bußgelder gegen 4 Produzenten und Lieferanten von Bahnschienen verhängt. Sie sollen für verbotene Preisabsprachen fast 125 Millionen Euro Strafe zahlen. Über viele Jahre hatten sie die Deutsche Bahn geschädigt. Der größte Teil des Bußgelds entfällt auf eine Tochter des Industriekonzerns ThyssenKrupp. Betroffen sind auch Tochterfirmen von Foslo und Voestalpine. Voestalpine hatte den Fall beim Kartellamt als Kronzeuge ins Rollen gebracht. Die Atomkatastrophe von Fukushima war vorhersehbar und vermeidbar. So lautet das Urteil einer unabhängigen japanischen Untersuchungskommission. Sicherheitsmängel, Fehlentscheidungen und Missmanagement haben demnach zu der schlimmsten nuklearen Katastrophe seit Tschernobyl geführt. Schuld sei unter anderem das enge Beziehungsgeflecht zwischen Politik und Atomindustrie. Im März 2011 hatte ein Erdbeben und ein Tsunami die Atomanlage Fukushima getroffen. In mehreren Reaktoren kam es zu Kernschmelzen.
Ein Super-GAU zum Nachlesen. Auf 640 Seiten hat die Untersuchungskommission das Unglück im AKW Fukushima Daiichi festgehalten. 6 Monate lang hatten die Parlamentarier recherchiert, mehr als 1000 Zeitzeugen befragt. Dieser Bericht wird heute dem Parlament übergeben, allerdings ist er auch für die Menschen in unserem Land gedacht, damit alle wissen, was in Fukushima passiert ist. Das schwere Erdbeben, der massive Tsunami vom 11. März 2011, dass auch das AKW Fukushima Daiichi in den Fluten untergeht, aber hätte vermieden werden können, stellt der Untersuchungsbericht fest. Er legt schonungslos offen, wie jahrzehntelange Klüngelei zwischen AKW-Betreibern, Atomaufsicht und Regierung den Super-GAU erst ermöglicht haben. So habe TEPCO zwar von der Erdbeben- und Tsunami-Gefahr gewusst, seine Kraftwerke aber nie nachgerüstet. Auch Japans früherer Premierminister Kan steht in der Kritik, er habe sich zu sehr eingemischt und die Rettungsarbeiten in Fukushima behindert. So habe Kan gefordert, TEPCO-Arbeiter über 60 in den Einsatz nach Fukushima zu schicken. Sie sollten, wenn nötig, ihr Leben riskieren, wie auch er sein Leben opfern würde. Auch den letzten Sicherheitsmythos der Atomlobby greift der Fukushima-Bericht an, denn nicht erst der Tsunami, sondern schon das Erdbeben habe die Reaktoren von Fukushima beschädigt. Kritiker fürchten, auch alle anderen japanischen Atomkraftwerke könnten ähnlich erdbebengefährdet sein. Das AKW Oi im Westen Japans hat heute erstmals wieder Atomstrom geliefert.
Die Ursache für den Absturz einer Air France-Maschine über dem Atlantik war menschliches und technisches Versagen. 3 Jahre nach dem Unglück kommt die französische Luftfahrtermittlungsbehörde zu dem Schluss, dass die Piloten nach dem Ausfall mehrerer Sensoren überfordert waren. Bei dem Absturz waren 228 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen 28 Deutsche. Die Maschine war auf dem Weg von Rio nach Paris.
Sie waren extra aus Deutschland gekommen, um dabei zu sein, wenn die Luftfahrtermittlungsbehörde ihr Gutachten zur Absturzursache vorlegt. Beide haben ihre Kinder bei dem Unglück verloren. Beide hoffen seitdem auf Vermittlungen durch die französische Justiz. Pfingstmontag 2009, über dem Südatlantik tobt ein schweres Gewitter. Vergeblich versuchen die Piloten, den Airbus zu stabilisieren. Die Geschwindigkeitssensoren sind eingefroren, die Maschine stürzt ab. 228 Menschen starben, darunter 28 Deutsche. Erst 2 Jahre später werden in 2000 Meter Tiefe der Flugdatenschreiber und der Stimmenrekorder gefunden. Technische Fehler und menschliches Versagen, das ist das Ergebnis des Abschlussberichts. Die Besatzung hatte die Kontrolle über die Situation total verloren. Bernd Ganz, der seine Tochter bei dem Unglück verloren hat, ist von dem Ergebnis enttäuscht.
Es haben die Aufsichtsbehörden versagt, es haben die Betreiber, also Air France hier, völlig versagt, indem sie eben zu wenig ausgebildet haben.
Air France will jetzt das Gutachten analysieren. Die Hinterbliebenen wollen weiterkämpfen. Es gehe darum, dass es nie wieder einen solchen Absturz gebe.
In Italien haben Kunstkenner offenbar einen einzigartigen Fund gemacht. Sie entdeckten nach Informationen der Nachrichtenagentur ANSA etwa 100 Zeichnungen und Gemälde des Barockmalers Caravaggio. Gefunden wurden sie im Mailänder Schloss Castello Sforzesco. Die Werke, hier die Studie eines Kopfes, stammten aus der Jugendzeit Caravaggios. Eine Expertengruppe habe sie dem Maler zugeordnet. Die Bilder sollen Schätzungen zufolge einen Wert von insgesamt etwa 700 Millionen Euro haben. Caravaggio lebte von 1571 bis 1610.
Nach 2-jährigem Umbau steht das Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar wieder für Besucher und Wissenschaftler offen. Mehr als 10 Millionen Euro kostete die Sanierung des historischen Gebäudes an der Ilm, in dem die handschriftlichen Nachlässe von Goethe, Schiller und vielen anderen Dichtern und Schriftstellern jetzt feuersicher untergebracht sind. Außerdem bekam Deutschlands ältestes Literaturarchiv neue Lesesäle und modernste Restaurierungswerkstätten.
Im Fußball dürfen Schiedsrichter künftig technische Hilfsmittel in Anspruch nehmen, um zu klären, ob der Ball die Torlinie überschritten hat oder nicht. Sie sollen zunächst bei 3 großen Turnieren zum Einsatz kommen, darunter auch die Weltmeisterschaft in Brasilien 2014. Das hat das FIFA-Regelkomitee heute in Zürich entschieden. Eine Fehlentscheidung hatte es zuletzt bei der Europameisterschaft im Spiel England gegen die Ukraine gegeben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 6. Juli.
Das Tief über dem Ärmelkanal lenkt weiter feuchtwarme Luft zu uns und sorgt für wechselhaftes und zum Teil unwetterartiges Sommerwetter. In der Nacht vor allem im Südwesten sowie von Brandenburg und Sachsen-Anhalt bis zur Ostsee zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Lokal muss mit Unwettern gerechnet werden, es gibt entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Morgen ist es teils aufgelockert, teils stark bewölkt. Von Südwesten ziehen neue Schauer und Gewitter, die auch unwetterartig sein können, nordostwärts. Später im Südwesten und Westen nur noch einzelne gewittrige Schauer. Bei Gewittern drohen teils schwere Sturmböen, sonst morgen nur schwacher bis mäßiger Wind. Die Nacht wird vielerorts mild, mit Tiefstwerten zwischen 20 und 14, am Alpenrand 12 Grad. Morgen in der Westhälfte 19 bis 27, in der Lausitz bis 32 Grad. Am Samstag teils sonnig, teils wolkig mit einzelnen Schauern und Gewittern. Und auch Sonntag und Montag neben Sonnenschein, dichte Wolken und zum Teil gewittrige Schauer.
Karin Mioska meldet sich wieder um 22.15 Uhr mit den Tagesthemen. Sie interviewt Innenminister Friedrich zum Behördenversagen im Fall NSU und berichtet über Reaktionen nach der EZB-Zinssenkung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.